Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu später Stunde. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Österreich steht vor einer politischen Premiere, bei der viele lieber gar nicht dabei sein würden. Es hat sich heute die Tür dafür geöffnet, dass Österreich erstmals von einem Mann der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei als Kanzler regiert wird. Herbert Kickl. Nach den gescheiterten Verhandlungen von Volkspartei, Sozialdemokraten und Liberalen könnte es nun zu einer Regierung kommen, in der die ÖVP der Juniorpartner der FPÖ wird. Einer Partei, deren Wahlprogramm unter dem Motto stand Festung Österreich, Festung der Freiheit, mit den Zielen null Asylanträge, die sogenannte Remigration und Sozialleistungen nur für Österreicher. Till Rüger über das politische Programm des Herbert Kickl.
War es ein gutes Gespräch?
Ungewohnt schmallippig verließ Herbert Kickl heute Nachmittag die Wiener Hofburg. Zu diesem Zeitpunkt wusste er schon, dass er den offiziellen Auftrag vom Bundespräsidenten zur Regierungsbildung in der Tasche hat.
Herr Kickl traut sich zu, im Rahmen von Regierungsverhandlungen tragfähige Lösungen zu finden. Und er will diese Verantwortung. Ich habe ihn das explizit gefragt. Ich habe ihn daher beauftragt, dass er Gespräche mit der ÖVP zur Bildung einer Bundesregierung aufnimmt.
Doch wer ist Herbert Kickl eigentlich, der vielleicht der nächste österreichische Bundeskanzler werden könnte? Angefangen hat er in der zweiten Reihe als Gefolgsmann der FPÖ-Parteichefs Jörg Haider und später Heinz-Christian Strache. Umstrittene Wahlkampfslogans wie Dahorm statt Islam stammen von ihm. Unter Strache stieg er zum FPÖ-Generalsekretär auf. Seine Partei befürwortete lange einen Öxit, den Austritt Österreichs aus der EU, rückte davon aber später wieder ab. Außenpolitisch gilt Kickl als russlandfreundlich. 2017 wird er dann Innenminister in der Regierung von ÖVP-Kanzler Kurz. Sein Lieblingsprojekt, die berittene Polizei, scheitert. Mit dem Schlagwort Remigration provoziert er, will die Erstaufnahmezentren in Ausreisezentren umbenennen.
Wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten.
Konzentrationslager will Kickl damit nicht gemeint haben. Nach dem Platz in der Regierung 2019 als Konsequenz der Ibiza-Affäre ist er wieder in der Oppositionsrolle. In der Corona-Pandemie stellt sich Kickl auf die Seite der Maßnahmengegner.
Weg mit diesem Impfzwang, weg! Genauso weg mit diesem Lockdown für Ungeimpfte.
Auch eine Abgrenzung von den rechtsextremen Identitären lehnt er ab. Für Kickl sind sie, Zitat, nur eine NGO im rechten Lager.
Wir sind gegen diese linke Gehirnwäsche, ist schon angesprochen worden. Diesen Regenbogenkult, diesen Genderwahnsinn.
Er führt die FPÖ in den Nationalratswahlkampf und will, Zitat, Volkskanzler werden.
Unser zukünftiger Volkskanzler Herbert Kickl. Ja!
Seine FPÖ wird im September 2024 stimmenstärkste Partei. Die heutigen Demonstrationen vor der Hofburg zeigen, wie aufgeheizt die Stimmung in Österreich derzeit ist.
Wie sähe Österreich unter einem Kanzler Herbert Kickl aus? Das wollen wir vertiefen mit dem Politikanalysten Thomas Hofer. Guten Abend nach Wien.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
Die FPÖ könnte das erste Mal einen Bundeskanzler stellen. Ist das in Österreich noch ein Tabubruch?
Natürlich ist es das bis zu einem gewissen Grad. Es ist jedenfalls eine Zäsur in der Geschichte der Zweiten Republik, war so noch nie da. Allerdings ist es natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Freiheitliche Partei in mehreren Landesregierungen sitzt, auch erstmals einen Landeshauptmann außerhalb von Kärnten stellt, weniger ein Tabubruch, als vielleicht die Regierungsbildung im Jahr 2000 es darstellte. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass es europaweit nicht mehr einzigartig ist. Also insofern glaube ich, gab es da einen gewissen Gewöhnungseffekt. Und man sieht auch an der ermüdeten Parteienlandschaft, mal abgesehen von der FPÖ, dass es da ja einen gewissen passiven Effekt gibt, dass man sich damit eigentlich abgefunden hat.
Gucken wir mal auf eine Partei. Wie riskant ist die Strategie der ÖVP denn für die Partei selbst, wenn sie sich jetzt als Juniorpartner der rechtspopulistischen FPÖ zur Verfügung stellt? Denn sie lag ja bei den Parlamentswahlen gerade mal so rund 2,5 Prozentpunkte hinter der FPÖ.
Es ist natürlich sehr riskant und man ist auch in diese Richtung eher gerutscht. Das war jetzt keine Strategie, dass man die bisherigen Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ, also den Sozialdemokraten und den liberalen Neos, hat platzen lassen. Das war nicht der Punkt, sondern man wählt jetzt ein etwas geringeres Übel als das zweite, das noch am Tapet ist, nämlich die Neuwahlen. Aber klar ist, und das ist aus der Geschichte der ÖVP auch ableitbar, da war man nämlich mehrfach in einer Koalition mit der SPÖ auch als Juniorpartner und gewonnen hat man da nie wirklich was. Und das droht natürlich aus Sicht der Volkspartei wieder. Und diese alte Frage in Österreich, die man sich jetzt auch in Deutschland stellt, soll man Rechtspopulisten einbinden oder ausgrenzen, quasi nicht in die Regierung lassen? Also in Österreich gibt es in Wahrheit zwei Antworten, nämlich das Draußenlassen hat nicht funktioniert und das Einbinden hat zwar da oder dort funktioniert, aber zuletzt auch nicht mehr wirklich. Also da gibt es eine gewisse Ratlosigkeit, wie gesagt, im Rest der Parteienlandschaft.
Herbert Kickl hat lange gegen, wie es ja oft heißt, die da oben gewettert und jetzt schon bald könnte er selbst der da oben sein. Wie würde denn Österreich in der EU positionieren, die er ja in ihrer jetzigen Form sehr ablehnt, zum Beispiel beim wichtigen Thema Migration?
Nun, es ist relativ klar, und das hat er im jüngsten Wahlkampf auch immer wieder deutlich gemacht, dass er Viktor Orban als Vorbild sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch versuchen würde, zumindest mal auf der symbolischen Ebene einige Akzente zu setzen. Ich erwarte jetzt nicht im Regierungsprogramm, denn das muss er ja gemeinsam mit der Volkspartei darstellen und verhandeln, dass es da ein total EU-ablehnendes Kapitel geben wird. Aber in seinen Taten, in seinen symbolischen Akten muss sich Kickl ja daran nicht halten. Also ich erwarte schon, dass er da auch versuchen wird, eine Spur, und zwar eine sehr EU-kritische Spur zu hinterlassen, eben auf der europapolitischen Ebene.
Auch ein großes Thema auf EU-Ebene ist eine gemeinsame Linie bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Würde Österreich mit einem Kanzler Kickl die auch noch weiter unterstützen, diese Linie?
Nun, ich habe da meine Zweifel. Es ist ganz klar, dass Herbert Kickl da deutlich russlandfreundlicher agiert hat, schon in der Vergangenheit. Und er hat das zwar immer auf österreichischer Ebene natürlich anders verkauft, nämlich als Lord Siegelbewahrer der österreichischen Neutralität, aber gepaart mit der Entwicklung, die aus den USA wohl kommen wird, später in diesem Monat mit der Angelobung und Vereidigung von Donald Trump, wird es sicherlich in der Europäischen Union noch einmal schwieriger, da eine Linie wie bisher aufrechtzuerhalten, und da wird Österreich unter Kickl sicherlich auch eben eine weitere Irritation sein.
Sagt Politikanalyst Thomas Hofer. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Und mit Thomas Hofer habe ich vor der Sendung gesprochen. Tja, wie weiter in Österreich? Die Meinung dazu von unserer Wien-Korrespondentin Anna Tillack.
Es ist soweit. Österreich könnte einen Rechtsaußenkanzler bekommen. Einen, der die rechtsextremen Identitären als NGO von rechts bezeichnet, der Massenabschiebungen von Menschen mit Migrationshintergrund gut findet und regelmäßig NS-Rhetorik benutzt, zum Beispiel Volkskanzler. Das allein schon kann man erschreckend finden und sich Sorgen um die Demokratie in Österreich machen. Extrem rechte Parteien gibt es inzwischen in ganz Europa. Man muss mit ihnen aber keine Regierung bilden. Die ÖVP, die konservative Volkspartei, hat jetzt genau das vor. Sie wirft alles über Bord, was sie vor der Wahl noch groß verkündet hat. Zum Beispiel nicht mit einem Mann zu koalieren, der ein Sicherheitsrisiko für Österreich darstelle. Die FPÖ sei radikal und ihre Nähe zu Russland sogar eine Gefahr für unsere Demokratie. Das sagte übrigens der neue ÖVP-Vorsitzende Christian Stocker. Direkt am Wahltag versprach er, eine Koalition mit FPÖ-Chef Herbert Kickl wird die ÖVP nicht eingehen. Doch wo sind diese Versprechen nun hin? Staunend konnten wir alle zuschauen, wie die ÖVP gestern eine beeindruckende 180-Grad-Wende hingelegt hat und nun offenbar ihr wahres Gesicht zeigt. Es gibt für sie keine Brandmauer nach rechts. Auch nicht in den rechtsextremen Bereich zu Parteichef Kickl, dem sie jetzt wohl ins Kanzleramt verhelfen wird. Eine Premiere in Österreich. Rückblickend denke ich, die Versicherung der ÖVP, eine bürgerliche Koalition auf die Beine stellen zu wollen, war scheinheilig. Sie hat ihre Wählerinnen und Wähler getäuscht und Österreich nun leichtfertig in die Hände eines politischen Hardliners getrieben. Jetzt braucht sich wirklich niemand mehr zu wundern, wenn die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Für Österreich sind das heute schlechte Nachrichten.
Die Meinung von Anna Tillack. Tja, mit Blick auf die Entwicklung in Österreich macht es sich die CSU im jetzt gestarteten Wahlkampf zur Aufgabe, vor allem, Zitat, Ordnung in der Migrationspolitik zu schaffen. Alle Jahre wieder kommen die CSU-Bundestagsabgeordneten zur Klausur zusammen. Zwar zeigt sich das Logo der Partei dann oft in frostig kaltem Gänsehaut-Outfit, doch geht es nach Chef Markus Söder, müssen sich höchstens die politischen Gegner warm anziehen. Frisch wie Neuschnee soll das Land werden, falls die Union die Neuwahl im Februar gewinnt. Aus dem Chiemgau, Sarah Frühauf.
Schön, dass ihr alle da seid.
Sie wissen die Kulisse für sich zu nutzen. Im Kloster Seeon stimmt sich die CSU auf den Wahlkampf ein. Davor lassen diese Bürger ihrem Frust auf die Partei freien Lauf.
Wir waren das letzte Mal vor einem Jahr schon hier. Es ist nichts passiert.
Sie fühlen sich überfordert, denn in ihrem Heimatort Rott am Inn soll eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden. Für mehrere hundert Schutzsuchende in einer Gemeinde mit gerade mal 4000 Einwohnern.
Die CSU führt ja die Landesregierung in Bayern an und sie hätte die Möglichkeit, auf Landesebene zu beschließen, dass die Geflüchteten paritätisch verteilt werden und dass sozusagen jede Gemeinde einen Beitrag dazu leistet, Geflüchtete aufzunehmen.
Die CSU betreibe bei der Migration Symbolpolitik, ein Satz, der hier immer wieder fällt. Zuwanderung ist auch innerhalb der Klostermauern ein Kernthema. Allerdings geht es vor allem um eine Frage: Wie kann man sie verringern?
Wir wollen die Migration wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir wollen, dass es Zurückweisungen an den Grenzen gibt, dass es Ausweisungen von Straftätern gibt. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass es eine Rückkehr-Roadmap nach Syrien gibt und auf die veränderte Situation zu reagieren.
Ob das rechtlich umzusetzen ist, teilweise unklar. Die CSU klingt bei der Migration in Teilen schärfer als ihre Schwesterpartei CDU. Bis zur Wahl sind es noch 48 Tage. Die CSU zählt sie bereits runter. Wie es dann mit wem weitergeht, offen. Für die CSU ist eines aber klar, nicht mit den Grünen.
Der grüne Wirtschaftsminister ist nicht kompetent, das hat er bewiesen. In der Wirtschaft selber ist er ein grünes oder rotes Tuch. Wenn die Union schwarz-grün weiter propagiert, wird es viele Wähler zu anderen Parteien treiben. Definitiv zur AfD.
Es vergeht kaum ein öffentlicher Auftritt Söders ohne Anti-Grün-Tiraden. Sein Kalkül, sich so bei der bayerischen Wählerschaft beliebt zu machen, glauben politische Beobachter.
Zum einen ist es so, dass die Grünen eigentlich so für die Themen der Stadt stehen, also für ökonomische, kulturelle, politische Zentren. Und in Bayern haben wir aber im Bundesdurchschnitt mehr Landbevölkerung. Und das heißt damit auch mehr Leute, die kritisch auf diese klassischen grünen Themen schauen.
Und die CSU versucht es mit Geschenken.
Es sind mächtig für Süßigkeiten drin.
Nicht nur für die Sternsinger, auch für die potenzielle Wählerschaft. Die Ausweitung der Mütterrente, eine Prämie für den Kauf von E-Autos. Dinge, die so nicht im gemeinsamen Wahlprogramm der Union stehen. In zwei Tagen ist dann CDU-Chef Merz zu Gast in Seeon. Da dürfte es viel Gesprächsstoff geben.
Wenn es nach den vorgezogenen Bundestagswahlen Ende Februar um die Regierungsbildung in Deutschland geht, dann will auch die FDP mit Christian Lindner an der Spitze wieder mit am Tisch sitzen. Nachdem sie zuletzt ja vieles dafür getan hat, dass man ihr in der Ampel den Stuhl vor die Tür gestellt hat. Lindner und seine FDP suchen nun wieder Anschluss. Es geht, und das ist der Markenkern der FDP, um mehr Freiheit und Selbstverantwortung in der Wirtschaftspolitik und weniger Staat. Glaubt man den Umfragen, lässt sich am Anfang des Wahlkampfes allerdings mit der FDP selbst sehr wenig Staat machen. Martin Rotter.
Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr.
Ein fröhliches Jahr. Das wünschen nicht nur die Sternsinger, das wünscht sich auch die FDP beim traditionellen Dreikönigstreffen in der Stuttgarter Oper. Demonstrativ zeigt sich Christian Lindner gut gelaunt, trotz zuletzt schlechter Umfragewerte um 4%. In seiner Rede in der Oper ruft der Parteichef zu mehr Zuversicht auf, nicht nur im kommenden Wahlkampf. Derzeit herrschten vielerorts eher Ängste statt Vertrauen.
Sprechen wir es offen aus. Diese Ängste haben Deutschland in eine Abwärtsspirale geführt. Und aus dieser Abwärtsspirale müssen wir uns nunmehr befreien.
Der amtierende Generalsekretär Marco Buschmann schwört seine Partei auf den Wahlkampf ein und arbeitet sich auch an der Wirtschaftspolitik der ehemaligen Koalitionspartner SPD und den Grünen ab.
Mehr Staatsausgaben, mehr Subventionen, im Zweifelsfall finanziert durch mehr Steuern und höhere Schulden. Das ist die ganz alte Leier, die wir schon seit den 60er und 70er Jahren kennen. Und die hat noch nie funktioniert, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Buschmann und Lindner wollen einen Politikwechsel in einer Koalition mit CDU/CSU. Politikexpertin Kropp sieht jedoch Risiken in der programmatischen Nähe zur Union.
Die Positionen zwischen CDU und FDP sind ja sehr mit sehr großen Überschneidungen versehen. Und deswegen werden sich strategische Wähler überlegen, ob sie der FDP dann die Stimme geben, wenn sie konstant unter 5% liegt.
In der Oper demonstrative Geschlossenheit. Auf dem Vorplatz hört man aber auch Kritik, vor allem an Parteichef Lindner.
Er hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr an den Parteivorsitz bisher geklammert. Wir sind im Endeffekt eine liberale Partei und nicht die Lindner-Partei.
Der kommt nicht gut rüber und er erklärt nicht alles richtig. Ja? Wenn er das machen würde, hätten wir sicherlich, so wie der Kubicki neulich prophezeit hat, zweistellige Ergebnisse. Aber wir sind kurz vorm Aus.
Wir müssen aber nach der Wahl müssen wir bilanzieren und uns dann ehrlich fragen, ob das Führungspersonal noch das Richtige ist. Aber für den Moment bin ich der Überzeugung, dass Lindner das Richtige ist.
Trotz allem, auf dem Dreikönigstreffen in Stuttgart versucht die FDP Geschlossenheit zu zeigen. Aber ob sich die Partei in den verbleibenden 6 Wochen bis zur Bundestagswahl aus dem Stimmungstief herausarbeiten kann, da machen sich hier manche Sorgen.
In die USA, wo bald wieder US-Präsident Donald Trump schon seit seinem Wahlsieg in Hochstimmung ist. Und er verkündet fast täglich neue Pläne für seine Regierungszeit. Heute hat er ausgerechnet seine demokratische Gegnerin und noch Vizepräsidentin Kamala Harris die Pflicht, Trumps Wahlsieg im US-Kongress offiziell zu verkünden. Traditionell werden dafür die einzelnen Stimmen aus den Bundesstaaten verlesen und gezählt. Harris erinnerte an die friedliche Machtübergabe als eines der Prinzipien der US-Demokratie. Das unterscheide die USA von einer Monarchie oder Tyrannei. Gudrun Engel war den ganzen Tag über beim Kapitol, wo heute vor genau 4 Jahren Anhänger von Donald Trump das Gebäude stürmten, um zu verhindern, dass Joe Biden als Gewinner bestätigt wird. Gudrun, warum haben die Demokraten wie Kamala Harris heute so sehr die Bedeutung der friedlichen Machtübergabe betont?
Na, sie haben das gemacht, weil sie vor allem zeigen wollten, wir, die Demokratische Partei, wir haben noch Würde und Anstand. Wir halten uns an die demokratischen Grundprinzipien und wir sorgen dafür, dass das hier alles seinen gewohnten Gang geht. Denn eigentlich ist das ja so ein bisschen wie bei Dinner for One. Same procedure as every time. Alle 4 Jahre das Gleiche. 250 Jahre lang hat das hervorragend funktioniert, bis eben vor 4 Jahren. Bei Donald Trump. Und jetzt wollen die Demokraten eben zeigen, wir wollen wieder gesittete Verhältnisse herstellen. Und wir wollen dadurch vor allem auch das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen in das System. Wir erkennen klar an, wir haben die Wahl verloren und deswegen soll das jetzt alles seinen geregelten Gang gehen. Denn Donald Trump hat es ja sehr geschickt verstanden in den vergangenen Jahren, sein Narrativ von der gestohlenen Wahl zu verbreiten. Und die Demokraten wollen jetzt eben zeigen, auch wenn wir verloren haben, wir kriegen es hin, eine reibungsfreie und friedliche Machtübergabe hinzukriegen. Mhm.
Wie groß ist denn das Interesse noch daran, an den Kapitolsturm zu erinnern, der ja Menschenleben forderte und zu zahlreichen Verfahren geführt hat?
Ja, das Interesse ist riesig und zwar auf beiden Seiten. Nur die Intention, warum man daran erinnern will, die ist grundverschieden. Auf der einen Seite die Demokraten, die sagen, das hat bewiesen, wie fragil, wie angreifbar unsere Demokratie ist und wie wichtig es ist, dass wir sie schützen und dass wir dafür eintreten. Und deswegen haben sich alle der wichtigen Demokraten heute auch so geäußert, dass sie gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass das nie wieder passieren kann. Es gab welche, die sind extra eingeflogen. Auf der anderen Seite die Republikaner allerdings, die sagen, wir müssen daran erinnern, weil so viele Menschen zu Unrecht im Gefängnis sitzen wegen dieses Sturms aufs Kapitol und sie hoffen jetzt auf eine schnelle Begnadigung all dieser Menschen durch Donald Trump.
Gudrun Engel in Washington. Vielen Dank. Dankeschön. Den amerikanischen Wahlkampf hat Multimilliardär Elon Musk schon wesentlich mitbestimmt. In Deutschland greift er mit seiner Werbung für die AfD ebenfalls ein. Und in einer Umfrage auf seiner Plattform X ließ er nun abstimmen, ob Amerika das britische Volk von seiner tyrannischen Regierung befreien solle. Musk fühlt sich zu fast allem berufen. Im Dezember traf er sich im Haus von Donald Trump mit dem Chef der britischen Rechtsaußenpartei Nigel Farage, den er erst sehr lobte, jetzt allerdings überraschend fallen ließ. Doch beide hatten eine Petition unterstützt, die in Großbritannien Neuwahlen fordert und mit der sich das britische Parlament heute beschäftigen musste. Mareike Aden.
Das Regieren in Westminster, für Labour in diesen Tagen oft grau und unerfreulich. Und nur etwa 6 Monate nach einem strahlenden Wahlsieg wird heute gar über Neuwahlen debattiert, in einem Nebenraum des Parlaments. Denn mehr als 3 Millionen Menschen unterzeichneten seine Online-Petition mit der Forderung nach Neuwahlen. Michael Westwood, Pubbesitzer aus Nordengland, findet, Labour habe unter anderem mit Steuererhöhungen Wahlversprechen gebrochen. Also dachte ich, ich starte mal eine Petition und gucke, wer meiner Meinung ist. Und glücklicherweise war das zum Beispiel Elon Musk. Das ist doch fabelhaft. Elon Musk hat sich eingeschossen auf Großbritannien, wettert auf der Plattform X seit Wochen vor allem gegen Labour-Premier Keir Starmer. Der König müsse das Parlament auflösen, Starmer gehöre ins Gefängnis. Und heute die Frage, Amerika soll die Briten von ihrer tyrannischen Regierung befreien, ja oder nein? Musk ist überzeugt, dass er Trump ins Weiße Haus geholfen hat mit seinen Posts. Jetzt gehört er zu dessen Hofstaat. Das steigt ihm zu Kopf und er denkt wohl, vielleicht kann ich auch britische oder deutsche Regierungen beeinflussen mit nächtlichen Posts über den Atlantik hinweg. Kern von Musks Angriffen auf Starmer: weitreichende Missbrauchsskandale in Nordengland vor mehr als 10 Jahren. Als Generalstaatsanwalt sei Starmer nicht gegen die kriminellen Banden mit größtenteils pakistanischen Wurzeln vorgegangen und damit mitschuldig an Vergewaltigungen, so Musk. Dabei war es gerade Starmer, der deren Verfolgung vorantrieb und Fälle neu aufrollen ließ. Genau das stellte der Premier heute klar und kritisierte Musk. Diejenigen, die Lügen und Falschinformationen so weit wie möglich verbreiten, sie interessieren sich nicht für die Opfer. Sie interessieren sich nur für sich selbst. Selbst mit seinem bisherigen britischen Liebling Nigel Farage hat Musk am Wochenende gebrochen. Noch vor einigen Wochen traf Musk den britischen Rechtspopulisten auf einem Trump-Anwesen. Über Millionen Spenden an dessen Reformpartei wurde spekuliert. Der Bruch kam über den inhaftierten britischen Rechtsradikalen Tommy Robinson, eine zentrale Figur der Szene. Farage distanziert sich, Musk verbreitet dessen Falschinformationen weiter und agitiert für Robinsons Freilassung. Musk genießt seine Rolle als Störer. Er ist reich, er kann machen, was er will. Er ist unantastbar. Und in dieser Rolle ist er impulsiv, reaktionär und gefährlich, denn es macht ihm Spaß. Die Debatte im Parlament blieb heute ohne Konsequenzen für Labour, aber es wird wohl nicht die letzte Einmischung von Musk gewesen sein.
So, wir sind bei den Kurznachrichten und die hat jetzt Julia Niharika.
Der kanadische Premierminister Trudeau hat seinen Rücktritt angekündigt. Er ist seit 9 Jahren im Amt und wurde 2-mal wiedergewählt. Zuletzt hatte seine Beliebtheit aber deutlich nachgelassen, vor allem wegen stark gestiegener Preise für Lebensmittel und Mieten. Trudeau sagte, er werde den Vorsitz seiner liberalen Partei abgeben, sobald ein Nachfolger feststehe. Dann wolle er auch als Regierungschef zurücktreten. Die Grünen sind in die heiße Wahlkampfphase gestartet. Beim Wahlkampfauftakt in Lübeck skizzierte Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat Robert Habeck das Programm der Grünen. Wahlkampfziel sei ein Dreiklang aus Entlastung der privaten Haushalte, Klimaschutz und einer Erneuerung der Wirtschaft. Nach den Böllerangriffen auf Einsatzkräfte geht die Diskussion über das private Silvesterfeuerwerk weiter. Gewerkschaft der Polizei und Deutsche Umwelthilfe übergaben dem Bundesinnenministerium eine Petition. In den letzten 2 Jahren unterschrieben fast 2 Millionen Menschen für ein Böllerverbot. 2,5 Wochen nach dem Anschlag von Magdeburg hat sich die Zahl der Toten auf 6 erhöht. Eine 52-jährige Frau starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Kurz vor Weihnachten war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien gezielt in die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt gefahren. Die Zahl der rechtsextremen Straftaten in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus einer Anfrage der Linkspartei an das Bundesinnenministerium hervor. 2023 waren es rund 28.900. Allein bis November 2024 stieg die Zahl der Straftaten auf knapp 34.000. Ein Anstieg von 17%. Den größten Anteil hatten Propagandadelikte wie Hakenkreuzschmierereien und Volksverhetzung. Die Zahlen dürften insgesamt noch höher ausfallen, wenn die Daten aus dem Monat Dezember hinzukommen. Der 22-jährige Österreicher Daniel Čofenik hat die diesjährige Vierschanzentournee gewonnen. Er setzte sich im Abschlussspringen in Bischofshofen gegen seine Teamkollegen Hörl und Kraft durch. Bester Deutscher wurde auf Platz 6 in der Gesamtwertung Pius Paschke.
Die Notaufnahmen der Krankenhäuser hierzulande helfen Menschen in Not und sind es längst selbst. Es gibt zu viele Patienten und zu wenig Personal. Nicht wenige suchen dort Hilfe, obwohl das gar nicht immer nötig wäre. Oft ist es einfach schwierig, einen Arzttermin zu bekommen. Eigentlich sollte eine bundesweite Notfallreform längst beschlossen sein, doch nach dem Aus der Ampelkoalition bleibt der Gesetzesentwurf erstmal im Bundestag liegen. Wie es mittendrin in einer Notaufnahme aussieht, das hat Philipp Kunschner im Klinikum Landshut-Achdorf erlebt.
Rund um die Uhr kommen hier Patienten an, zeitweise im Minutentakt. Arbeit unter Hochdruck für Pflegekräfte und Ärzte.
Wir machen trotzdem alles genauso, wie wir es sonst auch machen würden. Gell?
Viele fühlen sich längst selbst erschöpft, arbeiten aber trotzdem.
Wie soll ich die Leute liegen lassen auf der Straße? Geht ja nicht.
Und jetzt wird es langsam, die Luft dünn bei uns.
Sie arbeiten täglich am Limit, sagen sie. In der Notaufnahme im Krankenhaus Landshut-Achdorf. Bei Schichtbeginn weiß Facharzt David Priller immer nur, es wird voll.
Ich habe ihn nur indirekt gesehen, aber natürlich. Ja.
Etwa 60 Patienten werden hier am Tag behandelt, Tendenz steigend. Für jeden Einzelnen will David Priller Ruhe und Professionalität ausstrahlen, obwohl Ärzte und Pflegekräfte sich oft überlastet fühlen. Schon am Vormittag blickt Chefarzt Gunthard Gorisch mit Sorge auf die umliegenden Krankenhäuser. Er will wissen, wie stark diese ausgelastet sind und was heute noch auf sein Team zukommen könnte. Grün heißt aufnahmebereit. Rot bedeutet, hier ist die Notaufnahme dicht. Es können keine Patienten mehr aufgenommen werden.
Man merkt, wenn die ersten in einem Krankenhaus, in einem Rettungsdienstbereich fallen, dann bimmelt es bei uns dann schön langsam doch auch im Minutentakt.
Heute sind es viele Patienten mit Kreislaufbeschwerden, Magen-Darm-Erkrankungen, aber auch mit schweren Verletzungen. Internist David Priller muss jetzt 10 Patienten gleichzeitig im Blick behalten und nebenbei neue Notfälle koordinieren.
Und jetzt haben wir tatsächlich schon das Problem, dass wir gucken müssen, wo wir überhaupt freie Zimmer bekommen, weil natürlich auch einige sich vorstellen mit Symptomen, die primär isoliert werden müssen, mit Durchfällen, Erbrechen oder auch Atemwegsinfekten. Durch die raus, durch die im Flur, genau, das macht der Alban fertig, dann haben wir da zumindest einen Platz frei.
Und dieser freie Platz ist schon wieder vergeben. Für die Überlastung gibt es verschiedene Gründe.
So, dann bringst du eine wärmere auf uns ins Lager.
Es gibt zu wenig Personal. Außerdem wurden viele kleine Krankenhäuser geschlossen. Immer weniger Notfallanlaufstellen für immer mehr Patienten. Jetzt am frühen Nachmittag haben sich bereits viele Notaufnahmen abgemeldet, nehmen keine Patienten mehr auf.
Nicht aufnahmebereit. München ist praktisch dicht. Mit wenigen Ausnahmen noch.
Damit steigen auch die Anfahrtszeiten für Rettungsdienste.
Ist es der Erdinger?
Kommt die Anmeldung von Regensburg.
Anmeldung von Regensburg?
Ja.
Regensburg und Erding. Für beide Rettungswagen sind das mehr als 50 Kilometer Anfahrt. Doch die Ärzte erleben immer wieder, nicht jeder, der hier ankommt, ist wirklich ein Fall für die Notaufnahme.
Wir kommen jetzt eben mit Banalität. Ich habe Husten, ich habe Schnupfen. In die Notaufnahme. Sie merken selber, wir füllen uns jetzt gerade. Aktuell sind alle Liegen belegt.
Kümmern müssen Sie sich hier um jeden, auch wenn Sie nach Meinung der Mediziner beim Hausarzt oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst besser aufgehoben wären. Teils sei es Unwissen, teils aber auch Verzweiflung.
Wo sollen die Patienten auch hin, wenn sie Beschwerden haben, wenn sie ein Problem haben? Klar, Notaufnahme, die ist 24/7 da, ja. Aber ob der Patient richtig ist, das ist wieder die andere Kehrseite.
Ärzte und Pflegekräfte sehen hier die Politik in der Pflicht. Was es brauche, sei vor allem eine verbesserte Patientensteuerung, damit in der Notaufnahme auch nur die tatsächlichen Notfälle landen. In Landshut ist es am späten Nachmittag noch immer voll auf den Gängen. Abgewiesen wird trotzdem niemand.
Das steht uns ja einfach auch nicht zu in unserer Berufssphäre. Und somit wird jeder doch bestmöglich dann versorgt, die Umstände entsprechend.
Auch wenn sie an diesem Tag alle Patienten behandeln konnten, hoffen sie hier auf Entlastung, möglichst schnell, damit nicht irgendwann alle Notaufnahmen auf Rot stehen.
Wenn man die Golden Globes als eine Art Warm-up für die Oscars bezeichnet, dann würde man der glamourösen Preisverleihung wirklich Unrecht tun. Und doch, wer in Beverly Hills die begehrten Awards für die besten Filme bekommt, der hat auch gute Chancen auf eine der noch begehrteren Oscar-Trophäen, die dann Anfang März verliehen werden. Es sind Geschichten über ganz besondere Menschen, die diesmal siegten. In Emilia Perez geht es um einen mexikanischen Drogenboss, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Und der Brutalist erzählt die Geschichte eines Neuanfangs in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Torben Burgers.
And the Golden Globe goes to The Brutalist.
Sie gehören zu den großen Gewinnern des Abends, die Macher von Der Brutalist. Drei Golden Globes für bestes Drama, beste Regie und besten Hauptdarsteller. Das fiktive Einwanderer-Epos erzählt die Geschichte eines jüdischen Architekten aus Ungarn, der den Holocaust überlebt und in den USA ein neues Leben beginnt, dank eines reichen Förderers und dessen Faible für moderne Betonbauten, Brutalismus eben. Man hat mir gesagt, dieser Film wäre nicht verleihbar. Man hat mir gesagt, dass ihn niemand sehen wollen würde. Man hat mir gesagt, der Film würde nicht funktionieren.
Emilia Perez.
Sogar vier Golden Globes gehen an Emilia Perez, einen Film des französischen Regisseurs Jacques Audiard.
Wissen Sie, wer ich bin, Frau Anwältin?
Die Musical-Krimi-Komödie handelt von einem mexikanischen Drogenbaron, der untertaucht, um seine Identität zu verändern.
Wie kann ich Ihnen helfen, Señor Del Monte?
Ich will eine Frau sein.
In der Hauptrolle Transgender-Star Carla Sofia Gasson.
Ich habe deine Stimme nicht erkannt.
Nur meine Stimme?
You come and maybe... put us in jail.
Sie können uns vielleicht ins Gefängnis stecken, sie können uns verprügeln, aber sie können uns niemals unsere Seele, unseren Widerstand, unsere Identität nehmen.
Our soul, our existence, our identity.
Ein perfekter Mit 62 Jahren hat nun auch Demi Moore ihren ersten großen Preis gewonnen für ihre Rolle als alternde Schauspielerin, die eine Schwarzmarktdroge nimmt, um eine jüngere Version von sich selbst zu erzeugen. Vor 30 Jahren hat mir ein Produzent gesagt, ich sei eine Popcorn-Schauspielerin. Und damals habe ich das so verstanden, dass ich einen solchen Preis gar nicht haben durfte.
Der Papst ist tot.
Der Preis für das beste Drehbuch geht an Konklave, einen Vatikan-Thriller des deutschen Oscar-Gewinners Edward Berger über die Intrigen und Machtspiele bei der Wahl eines neuen Papstes.
Carsten, machen wir es kurz. Glatteis am Sonntag, heute Frühling. Was soll das?
Das ist das richtige Wetter für Meteorologen, die das sehr interessant finden. Aber kurz zum heutigen Frühling, das war schon beachtlich. 19 Grad gab es heute in Baden-Baden, 16 Grad waren es in Köln. Aber das war nur von sehr kurzer Dauer, denn nach diesen hohen Temperaturen kam der Sturm. Sturm- und Orkanböen gab es heute am Nachmittag und am Abend im Westen und im Nordwesten. Der Sturm zog vom Südwesten hinauf in den Norden, liegt jetzt schon über Dänemark und Südschweden. Und wir hatten zum Beispiel auf Sylt 131 Kilometer pro Stunde, im niedersächsischen Bückeburg 130 Kilometer pro Stunde. Ab 118 km/h sprechen wir von Orkan. Wir sehen verbreitet hier Werte von mehr als 110 Kilometer pro Stunde. Es sind auch sehr viele Bäume hier umgestürzt. Es gab beachtliche Schäden. Und das war das erste Sturmtief in dieser Woche. Ein nächstes kommt am Donnerstag. Wir sehen hier den Strömungsfilm. Wir sehen hier auch jetzt aktuell in der Nacht die abziehenden Sturmfelder Richtung Norden, dann beruhigt sich das Ganze. Aber zum Mittwoch, Donnerstag kommt, und zwar hier aus Südwesten, ein nächstes Starkwindfeld heran. Und dahinter verbirgt sich das nächste Tiefdruckgebiet. Das liegt nämlich am Donnerstag genau etwa hier so im nördlichen Teil der Mitte Deutschlands. Und südlich davon gibt es südlichen Wind. Hier kommt erneut warme Luft heran. 13, 14 Grad sind dann erneut in Baden-Württemberg möglich. Gleichzeitig gibt es deutlich kältere Luft im gesamten nördlichen Teil dieses Tiefs. Und an dieser scharfen Luftmassengrenze wird es am Donnerstag, vor allem am Nordrand der Mittelgebirge, wahrscheinlich stundenlang kräftig schneien. Wo genau das dieses Schneefallgebiet zu liegen kommt, das werden wir morgen Abend genauer unter die Lupe nehmen. Erstmal zum aktuellen Wetter. Heute Nacht ziehen die letzten Störungswolken hier mit dem letzten Regen oder Schnee nach Osten weiter. Und dann folgt morgen aus Westen so ein bisschen Aprilwetter, einzelne Schauer, zum Teil mit Graupel, selbst in tieferen Lagen. Und in den Bergen fällt wieder Schnee. Ein paar Gewitterblitze sind auch noch mit dabei. Die Temperaturen heute Nacht 0 bis 5 Grad, morgen tagsüber auch im einstelligen Bereich 3 bis maximal 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwochabend kommt der Schneefall und Regen hier im Südwesten an. Und dann kommt der Donnerstag, den ich eingangs schon gezeigt habe, mit ziemlich brisantem Wetter. Die Woche bleibt wirklich sehr spannend.
Und auch irgendwie unterhaltsam. Man muss ja auch das Positive sehen. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Dankeschön. So, wir machen jetzt Schluss mit Starkwindfeldern, aber auch mit der Sendung erstmal. Hier im Ersten folgt eine Reportage über den Tod eines Flüchtlings 2005 in Dessau.
Mit dem Titel Warum verbrannte Uri Jalloh?
Und morgen sind wir wieder für Sie da und Sie hoffentlich mit dabei. Tschüss.
Tschüss.